seid ihr auch so glücklich wie ich, dass es endlich wieder Frühling ist. Ach, ich bin so erleichtert. Endlich, endlich duftet es draußen wieder nach Wärme und nach Blühen und Wachsen und Werden. Die Vöglein zwitschern, die Pflanzen kommen hervor. Ich bin im Glück. Es ist, also geht nichts über Frühling. Keine andere Jahreszeit macht mich so froh. Ich hoffe, es geht euch ebenso. Trotzdem müsst ihr selbstverständlich weiter zuhören. Es wird ja immer spannender. Jetzt ist ja langsam der Moment erreicht, wo Michael von dem Schurken Ivan Ogarev bestraft werden soll. Mal sehen, was da passiert. Ich fange mal an. Also, ich lese einfach den letzten Absatz vor, dann kommt ihr besser rein. Einzeln mussten die Gefangenen an der alten Frau vorbei. Marfa hielt sich bewundernswert. Unbeweglich wie eine Statue stand sie da und ließ die Augen gleichgültig über die Männer gleiten, die an ihr vorüberzogen. Michael Strogoff war unter den Letzten. Als er an seiner Mutter vorbeischritt, schloss Nadja die Augen. Es ging über ihre Kräfte, ihn anzublicken. Auch Strogoff wahrte eisern seine Ruhe. Niemand konnte sehen, wie er die Nägel in die Handflächen bohrte, dass ihm die Hände bluteten. Nun waren alle Gefangenen an Marfa vorbei. Mutter und Sohn hatten Ivan Ogarev besiegt. Der Oberst wusste sich in seiner Wut nicht mehr zu fassen.
»Die Knute«, zischte Zangara ihm zu.
»Ja, die Knute! Lass die Alte die Knute spüren, bis sie klein beigibt!«
Sogleich stand ein Soldat neben ihr, die gefürchtete Peitsche in der Hand. Eine solche Knute bestand aus Lederriemen mit Stahlfäden an der Spitze. 120 Knutenhiebe bedeuteten ein Todesurteil. Marfa Strogoff, diese tapfere Frau, wusste das genau. Aber ebenso genau wusste sie, dass keine Macht der Erde sie zum Sprechen zwingen würde. Zwei Soldaten packten die Unglückliche und zwangen sie in die Knie. Brutal riss man ihr das Kleid herunter, dass der Rücken bloß wurde. Vor ihrer Brust wurde ein Säbel mit dem Griff in die Erde gesteckt. Sollte der Schmerz sie niederzwingen, würde sie auf diese Säbelspitze stürzen. Der Mann mit der Knute blickte auf seinen Herrn.
»Los!« schrie Ivan Ogarev.
Der Mann schwang die furchtbare Peitsche, aber ehe sie niedersauste, packte ihn eine starke Faust und riss sie ihm aus der Hand. Neben ihm stand Michael Strogoff. Hatte er damals im Hofe der Poststation in Ischim an sich gehalten und sich schlagen lassen, dies hier war zu viel für ihn. Ivan Ogarev hatte seinen Zweck erreicht.
»Haha, Michael Strogoff!«
Grinsend betrachtete er seinen Gegner.
»Sieh mal an, wir kennen uns ja!«
»Ganz recht«, versetzte Strogoff ruhig. Blitzschnell hatte er die Knute erhoben und riss sie dem verhassten Feind mit aller Kraft quer übers Gesicht.
»Und das ist meine Antwort«, schrie er dabei.
Die Soldaten stürzten sich auf Michael, um ihn niederzuschlagen. Aber Ivan Ogarev, das Gesicht vor Schmerz und Wut verzerrt, winkte zornig mit der Hand.
»Dieser Mann kommt vor das Gericht des Emirs. Durchsucht ihn!«
Man fand bei Michael den Kurierbrief mit dem kaiserlichen Siegel. Ihm hatte die Zeit gefehlt, ihn zu vernichten. Ivan Ogarev wischte sich das Blut vom Gesicht, öffnete den Brief und las wortlos die wichtigen Zeilen.
»Fesselt diesen Kerl! Er wird mit den übrigen Gefangenen nach Tomsk transportiert!«
Unter dumpfem Trommelwirbel zog er darauf an der Spitze des riesigen Heerhaufens und der unglücklichen Gefangenen in Richtung Tomsk, wo der Emir ihn erwartete. Die Stadt Tomsk war damals eine der bedeutendsten Städte des asiatischen Russlands. Zwar war Omsk als Sitz des Generalgouverneurs die Hauptstadt Sibiriens, doch in Tomsk war der Mittelpunkt der Schwerindustrie. Die riesigen Bergwerke bargen unendlichen Reichtum und deren millionenschwere Besitzer entfalteten einen Luxus, der sich mit dem europäischer Hauptstädte messen konnte. Etwa 25.000 Einwohner hatte die hübsche Stadt, die sich am Hügel in vornehmer Terrassenlage mit breiten, großzügigen Straßen bis zu den Fluten des Tom hin erstreckte. Fast kampflos war sie dem Emir zugefallen. Der Einzug der siegreichen Truppen sollte jetzt großartig gefeiert werden. Fanfarenstöße erklangen über den prächtig geschmückten Festplatz der Stadt, als Ogareff dort eintritt und vor dem Zelt des Emirs aus dem Sattel stieg. Eine ungeheure Zuschauermenge hatte sich eingefunden, um den tatarischen Emir und sein riesiges Gefolge, die Offiziere und die Leibgarden zu sehen. Ringsum war ein orientalischer Luxus entfaltet, wie man ihn in Europa nicht kennt. Mit Spannung wartete die Menge auf die Tänzer und Tänzerinnen, die das Fest verschönern sollten. Aber noch war es nicht soweit. Eine schreckliche Aufführung sollte dem fürstlichen Ballett vorausgehen. Eine Auswahl von Gefangenen sollte dem siegreichen Emir huldigen. Mit Knutenhieben trieben Wachmannschaften einige hundert Gefangene heran. Gleich in der ersten Reihe Michael Strogoff unter strengster Bewachung. Auch seine Mutter und Nadja waren unter den Gefangenen, an deren Erniedrigung der Emir seinen Triumph auskosten wollte. Marfa Strogoff war totenblass. Die quälendste Sorge galt ihrem Sohn, denn nach dem schweren Hieb mit der Knute war von Iwan Ogarevs Hass wohl nur das Schlimmste zu befürchten.
»Warum habe ich mich damals in der Poststation in Omsk nicht besser beherrscht?« durchfuhr sie immer wieder. Wie unendlich viel Leid hätte sie ihrem Sohn damit ersparen können.
Vor dem Emir hatten die Gefangenen niederzuknien und als Zeichen der Ergebenheit mit der Stirn den Boden zu berühren. Wer den Rücken nicht schnell genug beugte, bekam die Fäuste und Fußtritte der Wachen zu spüren. Nach Nadja, die unbehelligt an Emir und Ogareff vorbeikam, war Marfa Strogoff an der Reihe. Als sie sich nicht schnell genug niederbeugte, halfen die Soldaten mit roher Gewalt nach, sodass sie zu Boden stürzte. Strogoff war bei diesem Anblick trotz seiner Fesseln kaum zu bändigen. Als seine Mutter sich mit Mühe erhoben hatte und beiseite treten wollte, schritt Ogareff ein.
»Sie bleibt hier!«
Jetzt zerrte man Michael Strogoff herbei. Ohne auch nur den Blick zu senken, stand er vor dem Tatarenherrscher.
»In den Staub mit dir!«
schrie Ogareff ihn an. Aber der Kurier regte sich nicht. Zwei Soldaten, die ihn niederzwingen wollten, taumelten unter den Stößen von Strogoffs gefesselten Fäusten nach links und rechts. Da trat Ogareff auf den Kurier zu.
»Das kostet dich dein Leben!«
»Ich werd's ertragen. Mein letzter Trost ist es, einem elenden Verräter die Knute gegeben zu haben«, versetzte Michael mit kaltem Stolz. Totenblässe überzog Ogareffs Gesicht.
»Wer ist dieser Gefangene?«
wollte der Emir wissen. Gerade die Ruhe, mit der er sprach, machte seine Frage bedrohlich.
»Ein russischer Spion«,
gab Ogareff zur Antwort. Er wusste, welche Strafe er damit für seinen verhassten Feind heraufbeschwor. Nur mit brutaler Gewalt konnten die Wachmannschaften Strogoff zurückhalten, sich auf Ogareff zu stürzen. Auf einen Wink des Herrschers brachte man den Koran herbei, der vor dem Zelt auf einem kostbaren Tischchen lag. Der Emir gab ein Zeichen. Ehrfürchtig fielen alle auf die Knie. Nun öffnete er, ohne drauf zu blicken, das heilige Buch und legte den Zeigefinger auf die Seite, die zufällig aufgeschlagen vor ihm lag. Nach dem Glauben der Tataren wurde hiermit Allahs Wille kundgetan. Und so sollte Michael Strogoffs Schicksal auch entschieden werden. Ein Ulemas, der zum Auslegen des Korans berechtigt ist, trat vor und verlas die Sure des Korans, auf die der Emir mit seinem Finger gewiesen hatte. Sie endete mit dem Vers:
und er wird die Dinge der Erde nicht mehr sehen.
Der Emir sprach:
Spion der Russen, du bist gekommen, um zu sehen, was im Tatarenlager vor sich geht. So nutze die Gelegenheit und sieh mit beiden Augen, sieh so viel du kannst.
Schwer gefesselt stand der Kurier vor dem Thronsessel des Emirs am Fuße der Terrasse. Marfa war unter diesen Anstrengungen zusammengebrochen. Nur im Unterbewusstsein nahm sie auf, was um sie her geschah. Was bedeutete Feofar Khans Wort? Michael Strogoff hatte das teuflische Lächeln gesehen, das über Iwan Ogarevs Züge glitt. Sicherlich kannte der Verräter die tatarischen Sitten gut genug, um zu wissen, wie der Vers der Sure auszulegen war. Nun erklangen Fanfarenstöße über den Platz hin, die den Beginn der Festspiele ankündigten. Fremdartige Instrumente ertönten, von Chorgesang begleitet. Und dann begannen die Tänze. Feingliedrige Perserinnen, die zum Hofstaate des Emirs gehörten, boten höchst vollendete Ballettkunst.
»Halt deine Augen offen! Schau dich um!«
zischte eine Stimme hinter Michael Strogoff. Es war der tatarische Soldat, ein hochgewachsener, finster dreinblickender Mann, der Feofar Khans Worte wiederholte. Er war dazu bestellt, die furchtbaren Befehle des Emirs zu vollstrecken. Einen langen Krummsäbel, beste Damaszenerarbeit, hielt er in der Faust. Neben ihm stand ein Feuerbecken mit glühenden Kohlen. Aber es strömten duftende Dämpfe aus, denn immer wieder wurden wohlriechende Gewürze in die Glut gestreut. Der Kurier achtete nicht weiter auf die persischen Tänzerinnen. Aber als sie einer neuen Gruppe Platz machten, wurde er aufmerksam. Es waren die Zigeunerinnen unter der Führung Zangaras. Ogarevs Spionin trug ein prächtiges Kleid, das ihre blühende Schönheit noch mehr hervorhob. Doch sie tanzte nicht selber, sondern stand im Mittelpunkt ihrer Tanzgruppe und feuerte die leidenschaftlichen Mädchen zu immer wilderen Bewegungen an, während sie dabei eine Trommel in der Hand schlug, die einen seltsam schnarrenden Klang von sich gab. Nun trat ein etwa 15-jähriger Zigeuner vor und spielte auf seiner Dutare, einem mandolinenähnlichen Instrument aus feinstem Holz. Er sang eine schwermütige Weise dazu, während eine der Tänzerinnen neben ihm auf dem Boden hockte. Es war, als lausche sie ganz verzückt, um dann beim Refrain plötzlich emporzuschießen und in wildem, erregendem Rhythmus zu tanzen. Die anderen Zigeunerinnen wurden davon mitgerissen und wirbelten nun in tausenderlei Umschlingungen um das junge Paar herum. Dann sanken sie alle in sich zusammen. Wilder Beifall rauschte auf. Der Emir warf eine Handvoll Goldstücke auf die Tänzerinnen nieder und die hohen Offiziere seiner Begleitung folgten diesem Beispiel.
»Freigebig, wie nur Räuber sein können«, sagte in diesem Moment Monsieur Jolivet leise zu seinem englischen Kollegen.
Denn die beiden Reporter hatten inzwischen ebenfalls den Weg nach Tomsk gefunden und erlebten dort das farbige Schauspiel dieses Siegesfestes mit. Der Tatar, der hinter Strogoff stand, legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Sieh, sieh mit beiden Augen«, sagte er dumpf. »Sieh, so viel du kannst. Sieh!«
Monsieur Jolivet, der sich ganz in die Nähe gedrängt hatte, konnte die Worte nicht verstehen. Er sah aber, dass der Mann seinen blanken Säbel nicht mehr in der Hand hielt. Die Sonne war in diesem Augenblick am Horizont verschwunden. In dem Halbdunkel, das nun einsetzte, erschienen plötzlich mehrere hundert Fackelträger. Die persischen Tänzerinnen kamen mit Zangaras Tanzgruppe und führten wilde Kriegstänze auf. Die fremdländischen Musikinstrumente erklangen und mischten sich mit schwermütigen Liedern der Sänger. Tatarenreiter sprengten dazwischen, den blanken Säbel in der Faust, Musketen knatterten, farbiges Pulver wurde in die Luft geschossen und zauberte gespenstische Farbschlangen hervor. Es war eine fantastische Stimmung, die den Festplatz erfüllte. Auf ein Zeichen erlosch dann alles Licht. Nur ein paar Fackeln erhellten das Rund. Michael Strogoff wurde in die Mitte des Platzes gestoßen.
»Oh, ich kann es nicht mit ansehen«, sagte Monsieur Jolivet und zog seinen Kollegen am Arm. »Der arme Kerl, er hätte einen anständigen Soldatentod verdient.«
Sie waren beide tief bedrückt, dass sie nichts für ihren hilfsbereiten Reisegefährten tun konnten, und wandten sich ab. Ihnen schauderte vor dem, was sich nun ereignen würde. Michael Strogoff stand felsenfest vor dem Emir. Ein Blick voller Verachtung traf Iwan Ogarev. Jetzt, wo er auf den Tod gefasst sein musste, sollte keiner auch nur einen Anschein von Schwäche oder gar Angst von ihm erleben.
»Spion der Russen, du kamst, um zu sehen. Es war für dich das letzte Mal. In wenigen Augenblicken werden deine Augen dem Licht auf ewig verschlossen sein.«
So sprach der Emir, denn eine Strafe, grausamer als der Tod, hatte der allgewaltige Tatarenherrscher bestimmt. Der Kurier des Zaren sollte geblendet werden. Auch jetzt blieb Michael unerschütterlich. Mit versteinertem Gesicht, die Augen weit geöffnet, stand er da. Nie würde er es über sich bringen, die verhassten Feinde um Gnade anzuflehen. Mit seinen Gedanken war er nur bei seinem Auftrag, der ja nun unwiderruflich gescheitert war, und bei seiner Mutter und Nadja, die er niemals wiedersehen würde.
»Verräter«, sagte er ruhig, die Augen auf Iwan Ogarev gerichtet.
Nun trat Marfa Strogoff auf ihn zu. »Liebe Mutter, dir gilt mein letzter Blick«, sprach er mit zärtlicher Stimme. Keine Erregung war ihm anzumerken.
»Fort mit dem Weib«,
befahl Ogarev. Zwei Soldaten stießen sie beiseite, aber ganz in der Nähe blieb sie stehen. Es erschien der Scharfrichter. In der Hand hielt er den Krummsäbel, den er soeben aus dem glühenden Becken genommen hatte. Mit dieser Klinge sollte Michael nach tatarischem Brauch geblendet werden. Er versuchte keinen Widerstand. Sein Blick war ganz auf die Mutter gerichtet. Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, füllten sich seine Augen mit Tränen. Und dann fuhr die weißglühende Klinge blitzschnell an seinen Augen vorüber. Ein verzweifelter Schrei. Marfa Strogoff sank bewusstlos zu Boden. Der Emir zog sich mit seinem Gefolge zurück und nur Ogarev und ein paar Fackelträger blieben auf dem Platze. Es trieb den rachsüchtigen Mann, seinen letzten Triumph auszukosten.
»Lies, du Schurke!«
rief er und hielt dem Kurier das Schreiben des Zaren vor die geblendeten Augen.
Ha, »geh nach Irkutsk und melde dem Großfürsten, was du gesehen hast. Und willst du wissen, wer jetzt der richtige Kurier des Zaren ist? Ich, Iwan Ogarev!«
Reglos stand Michael vor dem Mann, der ihn so unversöhnlich hasste. Ogarev steckte den Kurierbrief wieder in seine Tasche und verließ im Kreise der Fackelträger den Platz. Michael Strogoff war allein. Nur wenige Schritte vor ihm lag die Mutter am Boden. War sie tot? Gestorben vor Leid um den geliebten Sohn? Aus der Ferne drang unbekümmertes Lärmen und Lachen herüber. Strogoff stand lauschend. Vorsichtig tastete er sich zu seiner Mutter hin. Er beugte sich über sie und hielt sein glühendes Gesicht an ihre Wange. Sie lebte. Ach, die tapfere Mutter. Ganz leise flüsterte er ihr ein paar Worte zu. Dann küsste er ihr Stirn und Haar und stand entschlossen auf. Langsam tastete er sich über den menschenleeren Platz. Da plötzlich fasste jemand seinen Arm. Ein Dolch fuhr in die Stricke, die ihn gefesselt hielten, und eine Hand strich weich über seine Wange.
Bruder.
Nun erkannte er, wer ihm helfend zur Seite trat.
Nadja, du? Komm, meine Augen werden für dich sehen. Ich bring dich nach Irkutsk.
An dieser Stelle machen wir mal wieder eine Pause. 20 Minuten sind um. Ich habe die Regeln gemacht. Ja, jetzt halte ich mich auch dran. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich, auch wenn das natürlich ganz unerfreulich ist, was dem armen Michael da widerfahren ist. Aber ich stelle immer wieder fest, das war schon wirklich eine spannende Geschichte. Ist eine spannende Geschichte, immer noch. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es weitergeht mit Michael und Nadja und Marfa und dem Lumpen Ivan Ogarev. Also, lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.